Wir sind in Jesaja 36 heute Abend und ich habe mir viel vorgenommen. Ich würde gern bis Kapitel 39, diesen ganzen historischen Teil, einen Schwung durchnehmen. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber wir sind jetzt in diesem historischen Mittelteil, der eigentlich das Buch in zwei Hälften teilt. Erste Hälfte so ähnlich wie das Alte Testament, viele Gerichtsworte auch, und dann zweite Hälfte ist fast so wie das Neue Testament, Verheißung der Gnade, Wiederherstellung, viel stärker betont noch. Ist auch ein Übergang hier, den wir sehen in diesem Mittelteil von einem Übergang der Weltmacht Assur zur Weltmacht Babylon. Werden wir so eine Überleitung sehen. So von der Zeit her ist es so ungefähr 700 vor Christus. König Hiskia regiert in Juda, war ein guter König. Und die Assyrer haben im Prinzip die ganze Welt erobert. Sind von Norden gekommen, haben Syrien erobert, haben das Nordreich Israel erobert, haben Samaria 3 Jahre lang belagert und eingenommen, sind dann weiter in den Süden, haben so gut wie alle befestigten Städte in Juda eingenommen und jetzt stehen sie vor Jerusalem selber. Und natürlich, wenn Jerusalem selbst fällt, dann ist es auch vorbei mit der Nation, dann ist es vorbei mit Juda. Also es hängt hier alles am seidenen Faden. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es den Leuten hier in Jerusalem gegangen ist und dem König Hiskia. Sie sind eingeschlossen von einer totalen Übermacht. Also die Assyrer waren hoffnungslos überlegen. Es geschah im 14. Jahr des Königs Hiskia, da zog Sanherib, der König von Assur, herauf gegen alle befestigten Städte Judas und nahm sie ein. Und der König von Assur sandte den Rabschake, das ist kein Name, sondern ein Titel, das war der Feldherr, mit einem gewaltigen Heer von Lachisch aus zum König Hiskia nach Jerusalem. Und er stellte sich an der Wasserleitung des oberen Teiches auf, an der Straße des Walkerfeldes. Also eine strategische Position auch hier direkt an der Wasserversorgung. Da gingen zu ihm hinaus der Palastvorsteher Eliakim, der Sohn des Hilkia und der Schreiber Schebna und der Berater Joach, der Sohn Asafs, eine Abordnung vom König Hiskia. Und der Rabschake sprach zu ihnen, und ihr werdet sehen, so richtig fernöstliches Großgetue, sehr vollmundig, große, stolze Worte. Sagt doch zu Hiskia, so spricht der große König, der König von Assur. Das war der Weltherrscher damals. Was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Du sagst, für wahr, ein bloßes Wort ist schon Rat und Macht zum Krieg. Nun, auf wen vertraust du, dass du dich gegen mich empört hast? Sieh, du vertraust auf diesen geknickten Rohrstab auf Ägypten, der jeden, der sich auf ihn stützt, in seine Hand bringt und sie durchbohrt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die auf ihn vertrauen. War natürlich die große Versuchung. Ägypten war das einzige Reich damals, das den Assyrern vielleicht entgegenstehen hätte können. Aber zu dem Zeitpunkt haben die auch schon die Ägypter besiegt, in einer Schlacht zumindest. Und die Berater von Hiskia haben ihn natürlich überzeugen wollen, haben wir in den letzten Kapiteln gesehen, nach Ägypten zu gehen um Hilfe. Und Jesaja hat immer und wieder gesagt, nee, tu das nicht, nur der Herr kann helfen. Im Vertrauen und im Ruhen, im Umkehren zum Herrn ist eure Stärke. Und der Hiskia hat auf Jesaja gehört. Und dann sagt er weiter, wenn du aber zu mir sagst, auf den Herrn, unseren Gott vertrauen wir, ist er es nicht, dessen Höhen und Altäre Hiskia beseitigt hat, als er zu Juda und zu Jerusalem sagte, von diesem Altar sollt ihr euch niederwerfen, also nur vor dem Altar im Tempel in Jerusalem. Er hat so all diese, sag mal, diese privaten Anbetungsstätten wegräumen lassen, der Hiskia. Hat er große Reformen eingeführt, Götzendienst abgeschafft und diese Heiden, die haben das ein bisschen falsch verstanden. Die haben gedacht, oh, du schaffst hier die Anbetungsstätten für euren Gott weg, dann wird euer Gott sicher zornig auf euch sein und deswegen gibt er euch in unsere Hand. In Wahrheit war es natürlich so, dass der Hiskia dem Herrn treu war, weil Gott gesagt hat, ich möchte, dass in Jerusalem der eine Platz ist, wo ihr Opfer darbringt und wo ihr anbetet.
So ein bisschen aufräumen in unserer Gesellschaft, so wie was da alles schief liegt.
Ja, ich glaube.
Art und Weise jetzt wieder, aber liegt ja auch vieles im Argen.
Ich glaube auch so diese individuelle Anbetung und jeder schnitzt sich so sein eigenes Ding und macht, was er will, das ist ja auch sehr populär.
Dass das geduldet wird, dann es wird ja alles noch freier und immer noch freier.
Ja, Deutschland ist Abnehmerland. Eins von den meisten Abnehmerländern vom Menschenhandel. Ist doch Wahnsinn, oder? So ein kleines Deutschland. Hauptabnahmeland von Menschenhandel.
Ach, verrückt, ne? Ja. Gott sagt auf jeden Fall, nein, es ist nicht jedem beliebig, wie er Gott anbetet oder was er Religiöses tut, sondern es gibt einen Weg, einen Ort, einen Altar im Tempel in Jerusalem und der sprach natürlich von dem Kreuz, Opferstätte, ein Bild auf das, was Jesus für uns getan hat. Ein Weg, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, hat Jesus gesagt. Und nun geh doch mit meinem Herrn, dem König von Assur, eine Wette ein. Ich will dir 2000 Pferde stellen, wenn du dir die nötigen Reiter dafür aufstellen kannst. Also großkotziges Gerede hier. Doch wie willst du auch nur einen einzigen Provinzstatthalter zurücktreiben, einen von den geringsten Knechten meines Herrn? Aber du vertraust auf Ägypten wegen der Wagen und Pferde. Und nun bin ich ohne den Herrn gegen dieses Land heraufgezogen, um es zu verheeren? Der Herr hat zu mir gesagt, zieh hinauf in dieses Land und verheere es. Und ein Stück weit hat er recht. Gott hat die Assyrer heraufgebracht, um das Nordreich Israel zu richten, um das Südreich Juda zu züchtigen auch. Aber ich bezweifle mal, dass der Herr persönlich gesprochen hat zu dem König oder zu dem Heerführer, zu dem Rabschake. Gott hat einfach das verwendet, was in ihrem Herzen war. Er ist souverän. Aber interessanter Angriff. Der Feldherr versucht hier alles, um Jerusalem oder die Bevölkerung, die Soldaten von Jerusalem, von Juda zu entmutigen und zur Verzweiflung zu bringen und zur Aufgabe zu bewegen. So eine Belagerung war damals eine mühsame Sache für beide Seiten. Wie gesagt, Samaria wurde 3 Jahre belagert, Jerusalem ja auch über 2 Jahre dann später von den Babyloniern. Furchtbarer Zustand. Natürlich, wir lesen davon, dass Frauen sogar ihre eigenen Kinder aufgegessen hat und so ganz furchtbare Dinge, die Menschen in ihrer Verzweiflung, als sie hier am Hungern und Verdursten sind, getan haben. Belagerung hat er geheißen, die haben die Stadt eingeschlossen und haben nichts mehr reingelassen und niemanden rausgelassen. Also ganz furchtbare Zustände und der Feldherr versucht sie zu überzeugen und sagt, erspart euch das, Leute, es hat eh keinen Sinn. Ihr habt eh keine Chance und rein menschlich gesprochen hat er wohl Recht gehabt, gebt auf. Und das ist ja auch so das, was der Feind eigentlich in unserem Leben tun will. Ich glaube nicht, dass der Teufel den Kampf sucht in dem Sinn. Er will uns entmutigen, er will uns verzweifeln lassen, er will uns von unserem Vertrauen auf Gott abbringen und eigentlich dazu bringen, dass wir aufgeben und sagen, es hat eh keinen Sinn. Wenn wir kämpfen, dann gibt es eine gute Chance, dass wir siegreich sind. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen, heißt es im Neuen Testament. Der Kampf treibt uns näher zu Jesus. Also in vielen Sinnen kann er eigentlich verlieren, wenn wir kämpfen. Und er versucht es ähnlich, versucht uns zum Aufgeben zu bringen, dass wir gar nicht erst versuchen zu kämpfen. Und ich denke, Entmutigung ist eine der stärksten Waffen des Teufels im Leben von Christen auch. Und das ist, was er hier versucht. Und auch diese Täuschung hier, seht ihr das, wo er sagt, hier, es ist ja Gottes Wille. Ich führe Gottes Wille aus und so, wenn ihr widersteht, dann seid ihr praktisch nach eurem Gott ungehorsam. Wer es hier verdreht, gebt doch einfach auf. Ich sehe was Ähnliches in der Versuchung Jesu, wo der Teufel sagt, hier, ich biete dir die ganzen Reiche an, du kannst das alles haben ohne Kampf. Gib doch einfach auf. Das ist so seine Strategie. Aber Paulus sagt, kämpf den guten Kampf, dem Timotheus. Und er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft und jetzt liegt mir bereit der Siegeskranz. Es ist wichtig, dass wir kämpfen bis zum Ende. Wir sind in einem Kampf. Wir sind nicht aufgegeben. Und es ist geistlich eigentlich so ähnlich wie die Situation da. Auf uns allein gestellt haben wir null Chance gegen den Teufel und seine Freunde. Die Versuchungen, die er gegen uns bringt und die geistigen Angriffe, keine Chance. Könnt Hiob lesen, der ist so viel stärker als wir. Aber auf der anderen Seite, wenn der Herr mit uns ist, hat er überhaupt keine Chance. Gott ist so viel stärker als er. Und das ist hier diese Situation. Die Feinde sind hoffnungslos überlegen. Eigentlich könnte der Rabschake hier mit seiner Armee Jerusalem überrennen und einnehmen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Keine Frage menschlich gesehen, wer diese Schlacht gewinnen wird. Und er sagt ihnen, hey, spart euch doch das Ganze, gebt doch gleich auf. Aber wir werden später sehen, gegen den Herrn hat er keine Chance. Wenn wir mit Gott sind, sind wir nur Überzahl. Vers 11, da sagten Eliakim und Schebna und Joach zum Rabschake, rede doch zu deinen Knechten aramäisch, denn wir verstehen es, und rede nicht judäisch zu uns vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Also, so dass die Soldaten das nicht verstehen, dass sie nicht entmutigt werden, aber das ist natürlich genau die Absicht von dem Rabschake. Doch der Rabschake sagte, hat mich mein Herr etwa nur zu deinen Herren und zu dir gesandt, um diese Worte zu reden und nicht zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, um mit euch ihren Kot zu essen und ihren Harn zu trinken? Zustände während der Belagerung. Großkotziger Kerl hier. Und der Rabschake trat hin und rief mit lauter Stimme auf Judäisch und sagte, hört die Worte des großen Königs, des Königs von Assur. So spricht der König, Hiskia täusche euch nicht, denn er kann euch nicht retten. Und Hiskia vertröste euch nicht auf den Herrn, indem er sagt, der Herr wird uns gewiss retten. Diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assur gegeben werden. Hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assur, macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus. Dann soll jeder von euch seinen Weinstock und jeder von einem Feigenbaum essen und jeder das Wasser seiner Zisterne trinken, bis ich komme und euch in ein Land hole wie euer Land, ein Land von Korn und Moos, ein Land von Brot und Weinbergen. Also versucht sie jetzt hier Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Erstmal versucht das mit Drohungen, dann versucht das jetzt hier mit Versprechungen und sagt, wenn ihr zu mir rauskommt, wenn ihr kampflos aufgebt, dann Werden wir euch in Frieden lassen, bis wir euch umsiedeln? Das war so die Politik der Assyrer. Die haben alle eroberten Völker verschleppt, zumindest die Vornehmen von ihnen, in anderes Land, dass die nicht wieder stark werden konnten und sich vielleicht empören konnten, rebellieren konnten. Das war so ihre Politik. Und das verspricht ihr und sagt, Leute, wenn ihr rauskommt, dann wird schon alles gut werden. Auf jeden Fall besser als Belagerung und hier elend zu verhungern und zu verdursten. Hiskia, verführe euch nicht, indem er sagt, der Herr wird uns retten. Haben etwa die Götter der Nationen jeder sein Land aus der Hand des Königs von Assur gerettet? Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo die Götter von Sepharvaim? Und haben sie etwa Samaria aus meiner Hand gerettet? Welche sind unter allen Göttern dieser Länder, die ihr Land aus meiner Hand gerettet haben, dass der Herr Jerusalem aus meiner Hand retten sollte? Die haben natürlich damals so gedacht, dass jede Nation ihre Götter hatte, und im Prinzip waren die Kämpfe, die sie gekämpft haben, diese Schlachten der Völker untereinander, eigentlich Kämpfe zwischen den Göttern, und der stärkere Gott gewinnt halt, und dann gewinnen auch seine Armeen sozusagen. Und natürlich eine völlig falsche Sicht der Dinge. Und eigentlich hätten die Judäer hier schon anfangen können, ihren Sieg zu feiern, weil da ist ein Schritt zu weit gegangen, Gott zu lästern und Gott auf dieselbe Ebene zu stellen wie die Götzen dieser Völker. Das wird Gott nicht auf sich sitzen lassen. Und Gottes Lästerung ist keine kleine Sache, das nimmt Gott nicht auf die leichte Schulter. Also er versucht wieder Entmutigung. Dass man sagt, euer Gott kann euch auch nicht helfen. Und Eliakim, der Sohn des Hilkia, des Palastvorstehers, oder der Palastvorsteher und der Schreiber Schebna, und der Berater Joach, der Sohn Asafs, kamen mit zerrissenen Kleidern zu Hiskia und berichteten ihm die Worte des Rabschake. Da man
der Vers davor ist
nicht Vers ausgelassen.
Ja. Und antworteten ihm nichts. Der König hatte geboten, antwortet ihm nichts. Vielleicht ist es auch für uns, dass wir nicht immer eine Antwort geben müssen, wenn der Feind uns so kommt, also wenn die einfach gar nichts. Man vertraut auf den Herrn, antwortet gar nichts.
Wo steht es denn?
Ja, das ist, ich habe den ausgelassen, den Vers, Vers 21.
Sie schwiegen aber still.
Sie schwiegen still und antworteten ihm kein Wort, denn das war der Befehl des Königs, er sollte ihm nicht antworten. Und ja, es war ein weiser Rat. Ich würde das geistig auch so anwenden wie du, Bernd. Ich rede nicht mit dem Teufel. Rede nicht mit dem Teufel.
Gebiete ja, sind wenigstens, soll ich von hier gehen.
Das
ist
das
schwer,
aber das
mein
Gott.
Wie heißt es im Judasbrief? Der Herr schelte dich, glaube ich, heißt es da, gell?
Das ja, ist, aber der Erzengel Michael.
Genau. Ich lese es.
Den Leichnam des Mose gerechnet. Also.
Genau, Michael, aber der Erzengel wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel und im Leib Moses hatte, schwieriger Vers, ein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach der Herr, schelte dich. Das ist eigentlich meine Strategie auch. Ich rede eigentlich nicht mit dem Teufel, ich rede mit Gott und sage, Herr, du steh dagegen, du steh gegen ihn, du beschützt uns. Das ist der beste Rat hier. Wir wollen gottzentriert leben, nicht feindzentriert. Und dann berichten diese Boten die Worte dem König und im Kapitel 37. Ja. Lesen wir, es geschah, als der König Hiskia es hörte, zerriss er seine Kleider, hüllte sich in Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. also ein Zeichen von Trauer, von Demütigung. Und er wusste, wo er hinging, in das Haus des Herrn. Das weiser Rat. Wo gehst du hin, wo gehe ich hin, wenn wir in Not sind? Wo laufen wir hin? Das Wirtshaus?
Oder? Im Kühlschrank.
Im Kühlschrank, ja, zum Alkohol. Fernseher auf, Berieselung wegknallen oder gehen wir in das Haus des Herrn, gehen wir zum Herrn. Das ist weiser Rat. Dann sahen die Eliakim, den Palastvorsteher, den Schreiber Schebner und die Ältesten der Priester in Sacktuch gehüllt zum Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos. Und da sehen wir so schön Gemeinschaft, Leben in Gemeinschaft. Senden hier zu Jesaja. Wir müssen nicht alleine kämpfen. Jesaja war natürlich vielleicht bekannt als der gottesfürchtigste Mann, als der, der einen direkten Draht hat, und der König sendet zu ihm und sagt ihm letztendlich, bete für uns. Und das können auch wir tun. Wir müssen nicht unsere Kämpfe allein kämpfen. Deswegen hat Gott die Gemeinde ins Leben gerufen, unter anderem, dass wir zusammenstehen können und als ein Team miteinander kämpfen können. Und so wichtig, dass jeder Christ wirklich, dass wir einander kennen und dass jeder Bruder und eine Schwester hat, die er, wenn es sein muss, mit in der Nacht anrufen kann und sagen kann, hey du, ich habe gerade einen totalen Kampf, bete für mich. Wir müssen nicht allein kämpfen. So Einzelkämpfer, geistliche Einzelkämpfer sind hoch gefährdet. Da ist ein Schutz in der Gemeinschaft. Hebräerbrief sagt uns, lass uns das Zusammenkommen nicht versäumen. Und sie sagten zu ihm, so spricht Hiskia, ein Tag der Bedrängnis und der Züchtigung und der Schmähung ist dieser Tag. Denn die Kinder sind bis an den Muttermund gekommen, aber da ist keine Kraft zu gebären. Also ein sehr krasses, hoffnungsloses, schlimmes Bild eigentlich. Jennifer ist 48 Stunden in den Wehen gelegen. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, was hier steht. Und dann, Gott sei Dank, haben wir die Möglichkeit, einen Kaiserschnitt zu machen. Den hatten die damals noch nicht. Ja, ging normal. Aber ein furchtbares Bild hier von einer Frau, die so erschöpft ist, dass sie die Kinder nicht mehr gebären kann. Und dann sind wahrscheinlich die Kinder und die Frau gestorben. Also ein sehr verzweifeltes Bild, beschreibt so ihre hoffnungslose Situation, menschlich gesehen. Wir haben keine Kraft, wir sind total kraftlos. Aber das ist ja oft der Punkt, wo Gott uns haben will. Ne? Oft ist es unsere eigene Reststärke, die uns eigentlich schwächt, geistlich gesehen. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil ich dann nicht auf mich selber vertraue, sondern auf Gott. Und das, was er durch mich tun kann, oder was er tun kann, ist so viel mehr, als was ich aus eigener Kraft zustande bringe. Und so dieses Vertrauen auf uns selbst, auf unsere eigene Kraft, ist eigentlich Schwäche, geistlich gesprochen. Und wenn wir keine Hoffnung mehr auf uns selbst haben, wenn wir an dem Punkt sind, ist es eigentlich ein Segen, wenn wir nur mehr auf den Herrn vertrauen und ausschreien. Und ja, manchmal muss er uns an den Punkt bringen, ne? Für uns schwächen, damit er uns stärken kann.
Dann haben wir ein Zeugnis.
Genau, es fällt uns nicht leicht, unsere eigene Kraft aufzugeben und unsere Selbstgenügsamkeit, Vertrauen auf uns selbst. Vielleicht hört der Herr, dein Gott, die Worte des Rabschake, den sein Herr, der König von Assur, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen, und bestraft ihn wegen der Worte, die der Herr, dein Gott, gehört hat. Gott hat es gehört, das ist wahr. Gott hört alles, alles, was wir sagen. Wir tun alles, wir sagen alles, wir denken alles vor dem Herrn. Er weiß alles. Erhebe doch ein Gebet für den Überrest, der sich noch findet. So kamen die Knechte des Königs Hiskia zu Jesaja. Und Jesaja sagte zu ihnen, so sollt ihr zu eurem Herrn sagen, so spricht der Herr. Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Diener des Königs von Assur mich gelästert haben. Gott sagt es immer wieder, fürchte dich nicht, egal was, fürchte dich nicht. Siehe, ich will ihm einen Geist geben, dass er ein Gerücht hören und in sein Land zurückkehren wird. Dann werde ich ihn in seinem Land durchs Schwert fällen, werden wir später sehen, durch seine eigenen Söhne getan sogar. Aber Gott hat hier alles in seiner Hand. Und der Rabschake kehrte zurück und fand den König von Assur im Kampf gegen Libna, denn er hatte gehört, dass er von Lachisch aufgebrochen wäre. Also offensichtlich hat er Lachisch eingenommen, das war so südwestlich von Jerusalem, so vielleicht 50 Kilometer oder so. Und es war eine befestigte Stadt, übrigens eine starke Stadt, und die hat er eingenommen und ist weitergezogen im Kampf gegen Libna. Und dann der König hatte nämlich über Tirhatta, den König von Kusch, sagen hören, er ist ausgezogen, um gegen dich zu kämpfen. Also das wären die Äthiopier gemeinsam mit den Ägyptern, die haben Ägypten regiert zu der Zeit. Und als er es hörte, sandte er Boten zu Hiskia. Also jetzt sieht es so aus, okay, Gott greift ein hier, die sind an anderer Stelle beschäftigt. Wir lesen jetzt hier nicht, wie das genau ausgesehen hat, ob er einen Teil der Armee zurückgelassen hat hier um Jerusalem herum oder ob die ganz abgezogen sind für eine Zeit und dann später zurückgekommen sind. Aber auf jeden Fall schreibt er ihm einen Brief. Als er es hörte, sandte er Boten zu Hiskia und ließ ihm sagen, so sollt ihr zu Hiskia, dem König von Juda, sagen, dein Gott täusche dich nicht, auf den du vertraust, indem du sagst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assur gegeben werden. Dein Gott täusche dich nicht. Das ist nicht, was der Teufel macht. Er versucht uns davon abzubringen, Gott zu vertrauen. Sagen, du kannst nicht vertrauen. Gott wird dich nicht versorgen. Gott wird nicht zu seinem Wort stehen. Flip aus, mach dir Sorgen, hab Angst. Statt dass wir ruhen und vertrauen. Darin ist unsere Stärke. Sieh, du hast gehört, was die Könige von Assur mit allen Ländern getan haben, indem sie an ihnen den Bann vollstreckten, also sie ausgerottet haben. Und du solltest gerettet werden. Haben die Götter der Nationen, die meine Väter vernichtet haben, sie gerettet? Gosan, Haran, Rezef und die Söhne Edens, die in Telassar waren. Wo ist der König von Hamat und der König von Arpad und der König der Stadt Sepharvaim von Hena und Ava? Also hat all diese mächtigen Könige besiegt und diese Nationen, das war ein Faktum. Die haben bis jetzt alles gewonnen und alles eingenommen und überrannt, wohin sie gezogen sind. Dann nahm Hiskia den Brief aus der Hand der Boten und las ihn. Dann ging er hinauf ins Haus des Herrn und Hiskia breitete ihn vor dem Herrn aus. Als Weise läuft zu Gott in seiner Not. Rufe mich an in der Not, sagt der Herr. Und Hiskia betete zum Herrn, Herr der Herrscher, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist es, der da Gott ist, du allein für alle Königreiche der Erde. Er war nicht nur so ein kleiner Provinzgott, wie die Assyrer sich das vorgestellt haben, er ist der Gott über alle Nationen. Er ist der eine einzige souveräne Schöpfer und Herrscher über dieses Universum. Und er sitzt auf dem Thron über alles, was existiert. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Du bist unser Schöpfer. Neige, Herr, dein Ohr und höre. Tu, Herr, deine Augen auf und sieh. Ja, höre all die Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Das ist ein Angriff auf dich persönlich. So ähnlich wie das Vaterunser. Sagt Jesus, so sollt ihr beten, so sollen wir anfangen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Wenn wir uns vor Augen halten, wer unser Vater ist, er ist der allmächtige Gott im Himmel. Und wenn wir Papa zu ihm sagen dürfen und wenn er mit uns ist, dann wer kann gegen uns sein? Und allein wenn wir uns die geistliche Realität bewusst machen, dann werden wir schon mehr Mut haben. Ich denke, der Hiskia ist hier ermutigt aus seinem Gebet hervorgegangen, einfach weil er sich vor Augen gehalten hat, wer Gott ist.
Das haben wir ja auch, wenn wir in die Anbetung gehen, erst überhaupt nicht irgendwie ja, schon gleich wieder mit Fürbitte ankommen, sondern erst mal ihn anschauen und ihn anbeten und er allein ist im Zentrum. Und erst dann gar nichts lang. Und dann irgendwann kann man ja,
ja.
Manchmal ist klar, das ist sofort gleich, ja, gleich mit Fürbitte wieder da. Und wir verstehen gar nicht, dass erstmal in der Anbetung, ja, da ist überhaupt gar nichts anderes wichtig in dem Moment. Nur er ist im Zentrum. Ja, und wir sind dazu da, ja, ihn anzubeten im Geist und der Wahrheit. So machen ja so die Lieder auch, um uns ihn zu verherrlichen.
Ja, es ist richtig, machen wir oft, aber es geht natürlich auch ganz schnell. Wir haben nicht immer Zeit, erst groß Anbetungslieder zu singen. Ich denke einfach, wenn wir in einer Situation sind, in der Not, wirklich uns kurz vor Augen halten, mit wem wir reden, wer Gott ist, und dann werden wir auch zuversichtlicher beten. Aber ich meine, stimmt schon, da ist schon natürlich schon auch.
Es ist ja erfordert, erstmal zu ihm zu kommen und uns nicht immer so wichtig zu nehmen oder unsere Dinge da, was wir dann. Es kommt dann auch noch, ja, aber immer in dieser. Die Reihenfolge muss ja stimmen. Jetzt haben wir ja gehört, was ist Priorität in unserem Leben? Was hat er uns auch gesagt, das wissen wir auch. Erst ja. Kommt und dann. Punkt 1, 2, 3 und 4.
Ja.
So auch, er kommt als erstes. Und dann.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, ja. Wenn wir uns vor Augen halten, mit wem wir reden, dann werden wir auch viel zuversichtlicher beten. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Vers 18, glaube ich. Hm?
Ja.
Er sagt, es ist wahr. Herr, die Könige von Assur haben alle Nationen und ihr Land in Trümmer gelegt und ihre Götter haben sie in Feuer geworfen, denn sie waren keine Götter. Hey, wenn man deine Götter verbrennen kann, dann hast du nicht den wahren Gott. Sondern ein Werk von Menschenhänden, Holz und Stein, und so konnte man sie vernichten. Also es ist wahr, die haben alles gewonnen und vernichtet. Nun aber, Herr, unser Gott, rette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du allein der Herr bist. Er betet hier, ist auch ein gutes Prinzip im Gebet, es geht um Gottes Ehre. Mose hat auch so gebetet. Es geht um Gottes Ehre, um deine Ehre, Herr. Und darum geht's. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Das wollen wir sehen. Und solche Gebete hört der Herr gerne. Da sandte Jesaja, der Sohn des Amos, zu Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was du zu mir gebetet hast, wegen Sanheribs, des Königs von Assur, habe ich gehört. Dies ist das Wort, das der Herr über ihn geredet hat. Es verachtet dich, es verspottet dich, die Jungfrau, die Tochter Zion, die Tochter Jerusalem, schüttelt das Haupt hinter dir her. Also so ein Bild für die Schwäche Jerusalems. Es ist wie so ein junges Mädel, was hier vor dem Vergewaltiger eigentlich ziemlich schutzlos ist. Aber sie hat einen großen und starken Beistand. Und deswegen verspottet dich die Schwache. Wen hast du verhöhnt und gelästert und gegen wen die Stimme erhoben? Gegen den Heiligen Israels hast du deine Augen emporgerichtet, stolz. Durch deine Knechte hast du den Herrn verhöhnt und hast gesagt, mit der Menge meiner Wagen habe ich die Höhe der Berge erstiegen, das äußerste Ende des Libanon. Ich haue den Hochwald seiner Zedern um, die Auslese seiner Wacholderbäume. Ich komme auf seinen äußersten Höhen in das Dickicht seines Baumbestandes. Ich habe gegraben und Wasser getrunken und mit der Sohle meiner Füße trockne ich alle Ströme Mazors aus. Hast du nicht gehört, dass ich lange vorher es gewirkt und von den Tagen der Vorzeit es gebildet habe? Also Gott sagt, hey, ich habe das alles durch die Propheten schon vorhergesagt, was du getan hast. Und wir haben hier Bilder, dass er alles erobert hat und all diese Beute auch für sich beansprucht hat. Aber hast du nicht gehört, dass ich es lange vorher es gewirkt und vor den Tagen der Vorzeit es gebildet habe? In Wahrheit war Assur nur ein Werkzeug in Gottes Hand. Das war denen nicht bewusst. Aber Gott hat es durch die Propheten schon vorher verkündigt. Und nun habe ich es kommen lassen, dass du befestigte Städte verwüstest zu öden Steinhaufen. Und ihre Bewohner waren machtlos. Sie wurden schreckerfüllt und zu Schanden. Sie waren wie Kraut des Feldes und grünes Gras, wie Gras auf den Dächern, das vor dem Ostwind verdorrt. Dein Sitzen und dein Aus- und Eingehen kenne ich, ja, dein Toben gegen mich. Wegen deines Tobens gegen mich und weil dein Übermut in meine Ohren heraufgekommen ist, werde ich meinen Ring in deine Nase legen und meinen Zaum an deine Lippen und werde dich zurückführen auf dem Weg, auf dem du gekommen bist. Das ist, was die Assyrer mit den Menschen gemacht haben, die sie gefangen genommen haben, die sie verschleppt haben. Die haben ihnen so große Fischhaken durch die Nase oder durch die Lippen gebohrt und haben sie daran das Seil durchgezogen und haben sie so wie Vieh gefangen weggeführt. Und Gott sagt, das werde ich mit dir tun. Gott sagt, du bist ein Werkzeug in meiner Hand. Ich bin gegen diese Nationen gekommen. Deswegen warst du siegreich, weil ich dich gebrauche, weil das mein Wirken ist. Aber du warst nicht demütig. Du warst kein demütiges Werkzeug, sondern du bist stolz geworden. Du hast hier die Augen erhoben. Du tobst gegen mich. Du hast Übermut gegen mich. Gott widersteht dem Stolzen, dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und dies soll dir das Zeichen sein. Man wird in diesem Jahr den Nachwuchs der Ernte essen und im zweiten Jahr den Wildwuchs. Also die konnten nicht sehen, weil sie belagert wurden und die Assyrer ihr Land verheert haben. Aber im dritten Jahr sollt ihr sehen und ernten, Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Und was vom Haus Juda entkommen, was übrig geblieben ist, wird wieder Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und das Entkommene vom Berg Zion, der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird das tun. Wir haben immer diesen Überrest in der ganzen Bibel, den Gott bewahrt, die ihm treu sind, die auf ihn vertrauen. Darum, so spricht der Herr über den König von Assur, er wird nicht in diese Stadt kommen und er wird keinen Pfeil hineinschießen und ihr nicht mit dem Schild entgegentreten und er wird keinen Wall gegen sie aufschütten. Nicht mal ein Pfeil wird hier reinfliegen. Auf dem Weg, auf den er gekommen ist, auf ihm wird er zurückkehren und wird nicht in diese Stadt kommen, spricht der Herr. Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu retten, um meinetwillen und meines Knechtes Davids willen. Sie haben Gott persönlich beleidigt, Gott nimmt es persönlich und Gott wird sie richten und er wird seinen Überrest, sein Volk beschützen. Und wenn der Herr mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Da zog ein Engel des Herrn aus und schlug im Lager von Assur 185.000 Mann. Hat schon in Ägypten alle Erstgeborenen erschlagen. Hier ein Engel, 185.000 Soldaten. Jesus im Garten Gethsemane hat gesagt, wenn ich wollte, könnte ich ganze Legion von Engeln zur Hilfe rufen. Er ist freiwillig für uns ans Kreuz gegangen. Hier sehen wir die Macht von einem Engel, die Macht Gottes. Und das hat sich nicht geändert. Gott ist noch genauso stark wie damals, sein Engel ist noch genauso stark wie damals. Und wenn wir mit Gott sind, brauchen wir echt keine Angst haben. Er ist stärker. Und als man früh am Morgen aufstand, siehe, da fand man sie alle tot, lauter Leichen. Und Sanherib, der König von Assur, brach auf, zog fort und kehrte zurück und blieb in Ninive. Und dann sind so ungefähr 20, 30 Jahre zwischen dem Vers 37 und dem Vers 38. Aber was Gott verheißt, das trifft immer ein. Nur eine Frage der Zeit. Und es geschah, als er sich niederwarf im Haus seines Gottes Nisroch, als er da anbetete, da erschlugen ihn seine Söhne Adramelech und Sareza mit dem Schwert, und sie entkamen in das Land Ararat, und sein Sohn Asahadon wurde an seiner Stelle König. Also seine eigenen Söhne haben ihn umgebracht. Es gibt so eine jüdische Tradition, ich weiß nicht, ob das irgendwas mit der Realität zu tun hat, aber es gibt eine Tradition, dass der König eigentlich seine Söhne umbringen wollte, und die haben das mitgekriegt und haben ihn dann vorher kalt gemacht, bevor er das tun konnte. Ist übrigens spannend, wir waren vor ein paar Jahren in London im Britischen Museum. Da gibt es so einen, ich weiß nicht, was das war, so ein Obelisk war. Auf jeden Fall gibt es da so einen Fund, wo der König sich praktisch rühmt, seiner Feldzüge. Und übrigens auch diese Belagerung der Stadt Libna, von der wir gelesen haben, da gibt es auch eine ganze Wand, wo das mit Zeichnungen und Schrift, wo das beschrieben ist, diese Belagerung von Libna. Also, das ist wirklich passiert, das ist wahre Geschichte, die wir hier lesen. Kapitel 38 ist chronologisch wahrscheinlich noch früher, weil wir lesen werden,
Krankheit von dem
Hiskia. Weil Gott ihm im Vers 6 verheißt, aus der Hand des Königs von Assur will ich diese Stadt retten. Also ist das offensichtlich vor der Belagerung noch geschehen. Aber es war wohl um die Zeit. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Gottes Gnade, oft wenn wir wissen, dass es zu Ende geht. Er schickt ja den Propheten, sagt: Bestell dein Haus. Hiskia hatte noch keinen Sohn zu dem Zeitpunkt. Such dir einen Erben. Denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Gilt für uns alle eigentlich. Wisst ihr das? Wir werden sterben und nicht am Leben bleiben. Geistlich werden wir am Leben bleiben, aber nicht in diesem Leib. Es ist gut, wenn wir uns unsere Vergänglichkeit vor Augen halten. Manchmal, ne? Volker hat auch drüber gesprochen, ne? So sich vorzustellen, würde ich die Entscheidung oder welche Entscheidung würde ich gern getroffen haben, wenn ich auf meinem Sterbebett zurückschaue. Das gibt uns Weisheit, wenn wir diese Perspektive bewahren, dass wir endlich sind hier und dass es eine Ewigkeit gibt, die kommt, und dass unsere Entscheidungen hier ewigen Unterschied machen und wie wir uns investieren. Vers 2, da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn und sprach: Ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt habe und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja: Geh hin und sage zu Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet gehört und ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Gott hört Gebet. Ich verstehe es nicht völlig. Ich meine, Gott tut, was er tun will. Aber Gott will auch, dass wir beten. Und manchmal tut er zumindest Dinge nicht mit uns, wenn wir nicht beten. Hiskia wäre gestorben, wenn er nicht gebetet hätte. Gebet macht einen Unterschied. Und ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Ich frage mich, wie er diese 15 Jahre gelebt hat. Zu wissen, ich habe 15 Jahre von Gott geschenkt. Soweit wir wissen, hat er es gut gelebt. Als König zumindest. Als Vater wissen wir nicht. In einem gewissen Sinn wäre es vielleicht besser gewesen, er wäre gestorben, weil sein Sohn, den er in der Zeit bekommen hat, der Manasse, war der schlimmste König von allen. Das war der böseste von allen. Auch interessant, manchmal wissen wir nicht so, was unsere Gebete alles mit sich ziehen, gell? Und aus der Hand des Königs von Assur will ich dich und diese Stadt retten und will diese Stadt beschirmen. Und dies wird ja das Zeichen vom Herrn sein. Auch Gottes Gnade, Gott ist gut, er hat ihm kein Zeichen geschuldet. Dass der Herr dieses Wort, das er geredet hat, tun wird. Siehe, ich lasse den Schatten der Sonnenuhr um so viele Stufen zurückkehren, wie die Sonne von den Stufen an der Sonnenuhr des Ahas bereits abwärts gegangen ist. 10 Stufen zurück. Also offensichtlich war das so eine...
Wenn wir jetzt 10 Stunden die Uhr zurückstellen.
Also offensichtlich war das so eine spezielle Sonnenuhr, dass er irgendwo eine Treppe hatte, an seinem Palast oder am Tempel oder irgendwo. Und
10 Stufen zurück.
Und die Stufen...
Im Normalfall wäre das nie passiert.
Da kehrte die Sonne 10 Stufen zurück an den Stufen, die sie abwärts gegangen war. Und wir wissen nicht genau, wie das passiert ist. So oder so ist es ein Wunder. Leute haben da die unterschiedlichsten Theorien.
Da ging der Schatten 10 Stufen zurück. Der Schatten.
Und dann 10
Striche. Oh, wahrscheinlich.
Also wir wissen nicht, ob Gott einfach den Schatten hat sich bewegen lassen oder ob da wirklich... Man müsste sich die Erde retour drehen. Ich habe sogar mal ein Buch gelesen, es gibt ja diese Stelle, dass Gott dem Josua mal in der Schlacht geholfen hat und es mal die Sonne stillstehen ließ, den Tag verlängert hat und hier geht es wieder zurück und dass sich das genau ausgleicht. Wie auch immer, ich weiß nicht. Gott ist Gott, er kann tun, was er will. Spricht er nicht unbedingt, dass er die Sonne oder die Erde zurückgedreht hat, er spricht nur, dass der Schatten zurückgesprungen ist von den Stufen. Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit genesen war. Sollte uns ermutigen, zu beten. Gebet macht echt einen Unterschied und Gott möchte, dass wir beten. Er möchte mit uns zusammen. Ich sagte, in der Mitte meiner Tage soll ich hingehen zu den Pforten des Sheols, sagen wir so einem Art Psalm oder Lobgebet. Ich bin beraubt des Restes meiner Jahre, war erst so 39 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ich sagte, ich werde nicht sehen, im Land der Lebendigen auch nicht Menschen mehr erblicken bei den Bewohnern des Totenreiches. Meine Hütte ist abgebrochen und wurde von mir weggenommen wie ein Hirtenzelt. Wie ein Weber habe ich mein Leben zu Ende gewebt. Vom Kettgarn schnitt er mich los. Vom Tag bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Also sehr alttestamentliches Verständnis. Ist noch alles ein bisschen vernebelt. Hat noch nicht so klar gesehen, wie wir, nachdem Jesus gekommen ist und im neuen Bund sehen, die Auferstehung und die Ewigkeit, sieht hier nur das Totenreich und ist da eher ein bisschen verzweifelt und deprimiert, sagt, es ist alles aus mit mir. Ich schrie um Hilfe bis zum Morgen, hat offensichtlich die ganze Nacht durchgebetet, aber wie ein Löwe, so zerbrach er alle meine Gebeine. Vom Tag bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Wie eine Schwalbe, eine Drossel, so zwitscherte ich. Ich gurrte wie eine Taube, verschmachtend blickten meine Augen zur Höhe. Oh Herr, ich bin in Bedrängnis. Sehr bildhaft hier, gurrt wie eine Taube, hier sein Seufzen, sein Jammern zum Herrn. Oh Herr, ich bin in Bedrängnis, tritt als Bürger für mich ein. Was soll ich reden, nachdem er zu mir gesprochen und er es selbst ausgeführt hat? Ich will dich loben, alle meine Jahre, trotz der Betrübnis meiner Seele. Oh Herr. Das ist eine gute Einstellung. Ich will dich loben, selbst wenn ich betrübt bin. Das ist eine gute Medizin für betrübte Seelen. Von uns selbst wegschauen und auf Gott schauen und ihn loben und seine Segnungen vor Augen halten, was ich öfter mal mache, wenn jemand so deprimiert ist oder depressiv ist und zu mir in die Seelsorge kommt. Ich sage oft, mach dir eine Liste mal von 20, 30 Sachen, die gut sind in deinem Leben. Zähl mal die Segnungen auf in deinem Leben und siehe auch das Gute, weil wir lassen uns so oft einnehmen von dem Negativen. Und wahrscheinlich fühlen wir uns in solchen Situationen nicht danach. Also wenn ich krank bin, wenn es mir was wehtut, wenn ich in einem Loch drin bin, dann fühle ich mich normalerweise nicht danach, den Herrn zu preisen. Dann bin ich eher einer, der jammert und sagt, warum Herr? Aber es ist eine gute Entscheidung zu sagen, ich will dich loben, all meine Jahre, trotz der Betrübnis meiner Seele, selbst gegen meine Gefühle. Die Gefühle folgen oft unseren Entscheidungen. Und das sehen wir in den Psalmen übrigens immer und immer wieder, wo David anfängt, Psalm zu beten und zu jammern, oh Herr, meine Feinde überwältigen mich, es ist alles so schlimm und meine Seele ist dahingeschüttet und so weiter und so fort. Und während er betet und Gott sein Herz ausschüttet, verändert Gott seine Gefühle und sein Herz. Und am Ende preist er dem Herrn und er hat eine ganz neue Perspektive. Also was ganz was Praktisches, was wir tun können, wenn wir down sind. Ich will dich loben wegen derer, die leben und für alles, worin mein Geist lebt. Und du machst mich gesund und erhältst mich am Leben. Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Zum Heil wurde mir bitteres Leid. Gott bringt oft, gerade aus schwierigen Zeiten, aus Leid, Gutes hervor. Und darauf dürfen wir auch vertrauen. Du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten, denn alle meine Sünden hast du hinter meinen Rücken geworfen. Wow, Vergebung von Gott. Was wir in Jesus haben. Denn der Scheol besingt dich nicht, der Todlob singt dir nicht. Die in die Grube hinabgefahren sind, hoffen nicht auf deine Treue. Der Lebende, der preist dich, wie heute ich. Der Vater erzählt den Kindern von deiner Treue. Also die Toten loben dich, das stimmt auch nicht so ganz, werden sie in der Offenbarung sehen, wie die verstorbenen Heiligen um den Thron stehen und ihm loben und preisen. Aber Hiskia hat noch nicht so klar gesehen. Zumindest vor den Menschen preisen ihn nur die Lebenden und der Vater erzählt den Kindern von deiner Treue. Der Herr war bereit, mich zu retten und wir wollen das Saitenspiel erklingen lassen, alle Tage unseres Lebens im Haus des Herrn. Amen, das wollen auch wir tun. Alle Tage unseres Lebens ihn preisen. Und Jesaja sagte, man solle einen Feigenkuchen aus Feigenfrüchten nehmen und ihn auf dem Geschwür verstreichen, damit er genese. Also eine alternative biologische Heilmethode. Gott hat ihm hier offensichtlich ein Wort der Weisheit oder der Erkenntnis gegeben und gesagt, diese Krankheit wird durch Feigen geheilt. Daran sehen wir auch, dass letztendlich alle Heilung von Gott kommt. Egal, ob er uns jetzt übernatürlich heilt oder ob er uns durch Medizin heilt oder durch natürliche Mittel oder einfach so. Es ist der Herr. Er ist unser Arzt. Da sprach Hiskia, was ist das Zeichen, dass ich in das Haus des Herrn hinaufgehen werde? Und das haben wir schon gesehen. Das Zeichen. Manche glauben, dass es
in der Reihenfolge verschoben ja. Da das Verse 21.
Manche glauben, dass der
zwischen 6 und 7
Vers ein Stück runtergerutscht ist.
Zweiter König parallel stellen.
Kapitel 39, das geht schnell, das ist kurz. In jener Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, des Königs von Babel, Brief und Geschenk an Hiskia, denn er hatte gehört, dass er krank gewesen und wieder zu Kräften gekommen war. Wahrscheinlich wollte der Juda gewinnen für eine Allianz gegen die Assyrer. Waren zu der Zeit nämlich eigentlich keine Großmacht, die Babylonier. Noch in dem Sinn war es auch ungefährlich, denen die Schätze zu zeigen, was wir später gleich sehen werden. Also ein bisschen ungewöhnlich, dass er hier dem Hiskia diesen Brief schickt. Aber wahrscheinlich ist das der Hintergrund, dass er versucht, hier Kontakte zu schließen. Oder wer weiß, vielleicht haben die Sterndeuter wie zur Zeit Jesu die Sterndeuter aus Babylon, die Weisen Babylons, irgendein Zeichen am Himmel gesehen. Vielleicht ist ihnen irgendwas aufgefallen hier von diesen 10 Stufen Zurücksprung. Wie auch immer. Sie senden zu ihm und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen sein Schatzhaus, das Silber und Gold, Balsamöle und das köstliche Öl, sein ganzes Vorratshaus und alles, was sich in seinen Schatzkammern vorfand. Es gab nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach zu ihm: Was haben diese Männer gesagt und woher sind sie zu dir gekommen? Da sagte Hiskia: Aus einem fernen Land sind sie zu mir gekommen, von Babel. Er aber sprach: Was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia sagte: Sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, das ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesaja zu Hiskia: Höre das Wort des Herrn, der Herrscher. Siehe, Tage kommen, da wird alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zum heutigen Tag angehäuft haben, nach Babel weggebracht werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Und das ist natürlich geschehen. So 150 Jahre später ungefähr weiß nicht, ob Hiskia da stolz war, als er seine Schätze hergezeigt hat, ob das auch eine Zurechtweisung ist in dem Sinn. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen. Also Söhne ist jetzt Nachkommen im allgemeinen Sinn, jetzt nicht nur seine direkten, auch die Enkelkinder und so weiter und so fort. Wird man einige nehmen und sie werden im Palast des Königs von Babel Hofbeamte sein. Denkt an Daniel und seine Freunde. Das waren solche. Ja, das waren die Hofbeamten damals.
Das waren die wahrscheinlich doch, ja.
Also wahrscheinlich steht wörtlich auch Eunuch da. Mhm. Aber die Hofbeamten wurden damals als Eunuchen bezeichnet. Mhm. Weil auch viele von denen Eunuchen waren. Ja. Besonders die, die sich um die Frauenhäuser gekümmert haben. Wollte der König natürlich nicht, dass die seinen Frauen irgendwas antun. Da sagte Hiskia zu Jesaja: Das Wort des Herrn ist gut, das du geredet hast, denn er sagte sich: In meinen Tagen wird dir Friede und Sicherheit sein. Hey, danke, Papa, das ist nett, ne?
Ja, das wird sie nicht treffen.
Seine Söhne werden es ihm danken. Vielleicht sehen wir da, dass es ein bisschen problematisch war, seine Einstellung. Da wundert es uns dann nicht, dass der Manasse nicht so wohl geraten ist, wenn der Papa so eine Einstellung hatte. Naja. Wollt ihr noch was hinzufügen? Wir haben es geschafft. Schnell durchgelesen über diese Geschichtsteile. Dann schauen wir nächstes Mal gleich richtig in die Hoffnung rein. Bereite den Weg des Herrn. Jesaja 40. Vater, ich will dir Danke sagen für dein Wort. Ich danke dir, dass wir sehen können, wie mächtig du bist. Dass du uns immer wieder sagst: Fürchte dich nicht, sorge dich nicht. Du bist schwach, aber da bin ich gerade stark. Wir sehen die Macht von Gebet. Und Herr, ich bete, dass wir solche sind, die zu dir kommen. Wenn es schwierig ist, dass wir, weiß nicht, unsere Rechnungen oder unsere Probleme vor dir ausbreiten, Herr, erstmal. Und dass wir solche sind, die wie Hiskia sagen: Ich werde dich preisen, auch in der Zeit Bedrängnis. Und Vater, gib uns einfach dieses beständige, feste Herz. Halt uns nah bei dir. Und wir danken dir, dass du fähig bist, uns zu retten, dass du uns schon gerettet hast. Dass wir echt eine Zukunft und eine Hoffnung haben. Danke dafür, für die Sicherheit, die du uns schenkst in unserem Leben. Amen.